Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich zu diesem Vortragsabend, wo es um die große Frage geht, Menschheit, woher? Oder wir könnten auch sagen, Völker, Gene, Hautfarben, woher? Und es geht heute Abend auch um ganz entscheidende Argumente gegen Rassismus. In diesem Vortrag möchte ich gerne auf Fragen, die immer wieder gestellt werden, eingehen, wie zum Beispiel, weshalb gibt es verschiedene Hautfarben, wie man so sagt, schwarz, weiß, rot, gelb. Wie entstanden verschiedene Menschenrassen? Beachten Sie in Anführungs- und Schlussstrichen. Wie eng verwandt sind eigentlich die verschiedenen Völker der Welt? Geht die Menschheit wirklich auf ein einziges Elternpaar zurück? Inwiefern bestätigt die moderne Genforschung die Aussagen der Bibel? Und stimmt es, dass Nachkommen aus dem Stamm Levi ein spezielles Gen haben? Und schließlich, wie kann man anhand der Bibel Rassenvorurteile wirksam widerlegen? In einem ersten Teil geht es um den Zusammenhang zwischen der Evolutionslehre von Charles Darwin und dem Rassismus. Charles Darwin wird ja so gemeinhin gesehen als der Vater der modernen Evolutionslehre, die heute in den Schulen verkündigt wird, im Biologieunterricht und darüber hinaus, manchmal sogar im Religionsunterricht, als Tatsache. Also, Vater der Evolutionslehre Charles Darwin, er gab 1859 das Buch heraus, Die Entstehung der Arten, wo er nahelegen wollte, dass die Lebewesen sich im Lauf langer Zeiträume allmählich entwickelt hätten, aus einer Zelle immer weiter hinauf. Aber in diesem Buch klammert er den Menschen noch aus. Der Zeitgeist war damals noch nicht so weit. Und was er da schrieb, das entsprach dem Zeitgeist und gerade unter den Akademikern im Allgemeinen wurde das Buch wirklich mit Enthusiasmus aufgenommen. Nicht alle. Es gab auch viele Gelehrte, die haben das von Anfang an ganz stark kritisiert. Aber viele waren Feuer und Flamme. Dann kam 1871 das Buch Die Abstammung des Menschen. Und da sagt er, mit dem Menschen ist es auch nicht anders. Der hat sich auch so allmählich entwickelt, aus dem Tierreich heraus, von schimpansenähnlichen Vorfahren. Also, damit war eine Lehre gelegt im 19. Jahrhundert, die heute in unserer Zeit von den meisten in unserer Gesellschaft als Tatsache und Wahrheit akzeptiert worden ist. Und man kann sagen, für ganz viele Menschen heute ist gerade die Evolutionslehre ein wesentlicher Grund, warum sie die Bibel als Gottes Wort an uns Menschen ablehnen. Aber hier sehen Sie Stephen Jay Gould. Er war einer der ganz führenden Evolutionisten im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert. Er ist 2002 verstorben. Und dieser Mann schreibt, biologische Einwände zugunsten des Rassismus mögen vor 1850, also vor Darwins Büchern, üblich gewesen sein. Nahmen aber nach Annahme der Evolutionslehre enorm zu. Also, ein führender Evolutionist sagt, Rassismus hat es schon immer gegeben. Aber seit die Evolutionslehre akzeptiert worden war, hat der Rassismus in einem noch nie dagewesenen Maße zugenommen. Ein Beispiel, wie sich das ausgewirkt hat. Hier stehen wir am Eingang des Bronx Zoo in New York. Und Damals, 1906, konnte man den Pygmäen Otabenga aus dem Kongo, da wo mein zukünftiger Schwiegersohn herkommt, konnte man im Affenhaus zusammen im gleichen Käfig mit einem Orang-Utan bewundern, um so live Evolution zu erleben. Man war überzeugt, die Pygmäen sind so eine Vorstufe. Es gab natürlich auch Kritik. Und ein führender Kritiker damals war der Pastor James A. Gordon. Selbst ein Schwarzer. Und er hat gesagt, bitte hört auf mit diesen Dingen. Wir Schwarze haben schon so viel gelitten. Und jetzt tut ihr uns noch so etwas an, dass man einen von uns im Affenhaus ausstellt. Aber damals, die New York Times hat das verteidigt. Das muss man sich vorstellen. Nun, es gibt ja immer wieder Leute, die die Evolution vertreten, und wenn man ins Gespräch kommt, kommt dieses Argument drüber, ja, das mit Rassismus, das ist, weil man die Evolutionslehre nicht verstanden hat. Charles Darwin hat das ganz anders gesehen. Das war nicht ein Rassist. So, ich zitiere aus dem Buch Die Abstammung des Menschen, ja, von Charles Darwin. Und zwar in der Übersetzung auf Deutsch aus dem Jahr 1875. Das ist der Grund, warum manchmal die Grammatik und die Rechtschreibung nicht ganz dem Gewohnten heute entspricht. Darwin schreibt, ich habe bis jetzt den Fortschritt des Menschen von einem früheren halbmenschlichen Zustand zu dem der jetzt lebenden Wilden betrachtet. Bei Wilden werden die an Geist und Körper Schwachen bald beseitigt. Und die, welche leben bleiben, zeigen gewöhnlich einen Zustand kräftiger Gesundheit. Auf der anderen Seite tun wir zivilisierte Menschen alles nur Mögliche, um den Prozess dieser Beseitigung aufzuhalten. Wir bauen Zufluchtsstätten für die Schwachsinnigen. Das sind Psychiatrien. Für die Krüppel und die Kranken, das sind Spitäler. Wir erlassen Armengesetze und unsere Ärzte strengen die größte Geschicklichkeit an, das Leben eines jeden bis zum letzten Moment noch zu erhalten. Nun, vielleicht wissen Sie, dass die Idee von Spitälern ist in der Geschichte eine christliche Erfindung gewesen. Das gab es im Römischen Reich noch nicht. Und das kam durch das Christentum und auch die Armenhäuser und so weiter. Das kritisiert hier Darwin. Denn das ist ja eigentlich etwas, was gerade gegen die Gesetze der Evolution geht. Das Schwache muss verschwinden, damit das Starke sich umso besser weiterentwickeln kann. Aber es wird noch besser. Im selben Buch schreibt er weiter, hierdurch geschieht es, dass auch die schwächeren Glieder der zivilisierten Gesellschaft ihre Art fortpflanzen. Niemand, welcher der Zucht domestizierter Tiere, das sind Haustiere, seine Aufmerksamkeit gewidmet hat, wird daran zweifeln, dass dies für die Rasse des Menschen im höchsten Grade schädlich sein muss. Es ist überraschend, wie bald ein Mangel an Sorgfalt und eine unrecht geleitete Sorgfalt zur Degeneration einer domestizierten Rasse führt. Aber mit Ausnahme des den Menschen selbst betreffenden Falls ist wohl kaum ein Züchter so unwissend, dass er seine schlechtesten Tiere zur Nachzucht zuließe. Also ich glaube, man hat das verstanden. Ich muss das nicht alles kommentieren. Nun zitiere ich aus den Briefen von Charles Darwin. Kann man alles nachlesen, ich habe die Quellen angegeben. Francis Darwin hat das herausgegeben von Charles Darwin. Und da schreibt Charles Darwin, denken Sie daran, wie groß noch vor wenigen Jahrhunderten die Gefahr für die europäischen Völker war, von den Türken überrannt zu werden. Ich war damals in der Reformation. im 16. Jahrhundert. Die Türken standen vor Wien. Das war eine Sache. Und wie lächerlich eine derartige Vorstellung heute ist. Im 19. Jahrhundert, ja? Die zivilisierteren, sogenannten kaukasischen Rassen, das sind alle, die weiße Hautfarbe haben, das sind typische Kaukasier. Die zivilisierten, sogenannten kaukasischen Rassen haben die Türken im Kampf ums Dasein völlig überwunden. Stellen wir uns die nahe Zukunft vor. Eine endlose Zahl niederer Rassen wird überall auf der Welt durch die höher zivilisierten Rassen vernichtet worden sein. Und wirklich? Im nächsten Jahrhundert kam Hitler. Adolf Hitler hat sich ganz, ganz wesentlich auf Charles Darwins Bücher abgestützt, um eben niedere Rassen verschwinden zu lassen vom Erdboden. Und dann aus dem sogenannten Notebook I, das ist natürlich im 19. Jahrhundert etwas anderes als das, ja, da schreibt Darwin Folgendes. Wenn zwei Menschenrassen sich begegnen, so verhalten sie sich genauso wie zwei Arten von Tieren. Sie bekämpfen sich gegenseitig, fressen sich gegenseitig, bringen sich Krankheiten und so weiter. Aber dann kommt der entscheidende Kampf, nämlich wer die effizienteste Organisation oder den besseren Instinkt, zum Beispiel bei Menschen, die höhere Intelligenz hat, um sich durchzusetzen. Das ist voll die Vorbereitung für die Vernichtung der Juden im 20. Jahrhundert. Aber eins ums andere. Charles Darwin hatte in den Jahren 1831 bis 1836 die fantastische Möglichkeit, mit einem englischen Vermessungsschiff, der Beagle, eine Weltumrundung zu machen. Sie sehen hier die Route seiner Reise, ganz fantastisch, und unter anderem kam er bis an die Südspitze von Südamerika, da nach Tierra del Fuego, Feuerland. Und er kam da in Kontakt mit Feuerland-Indianern. Und darüber schreibt er, wenn Sie, die Feuerland-Indianer, nicht das fehlende Zwischenglied sind, zwischen Affe und Mensch, sind Sie auf jeden Fall nicht weit weg davon, es zu sein. Und in einem Brief an Professor Henslow schrieb Darwin am 11. April 1833, also noch vor seinem ersten Evolutionsbuch, lange vorher: Ich glaube nicht, dass irgendein Schauspiel interessanter sein kann als der erste Anblick von Menschen in ihrer ursprünglichen Wildheit. Es ist ein Interesse, welches man sich nicht gut vorstellen kann, bis man es selbst erfahren hat. Ich werde das nie vergessen, als wir in die Good Success Bay, sehen Sie auf dem Bild, einfuhren, der Schrei, mit welchem uns eine Partie Feuerländer empfing. Sie saßen auf einer Felsspitze, von dem dunklen Buchenwalde umgeben, wie sie ihre Arme wild um ihre Köpfe herumwarfen, ihr langes Haar flatterte, schienen sie unruhevolle Geister aus einer anderen Welt zu sein. Noch etwas und dann ist Schluss mit Zitaten. In einem Brief an Whitley schrieb Darwin am 23. Juli 1834: Ich habe aber nichts gesehen, was mich vollständiger in Erstaunen gesetzt hätte als der erste Anblick eines Wilden. Es war ein nackter Feuerländer. Sein langes Haar wehte umher. Sein Gesicht war mit Farbe beschmiert. In ihren Gesichtern liegt ein Ausdruck, welcher, glaube ich, allen denen, die ihn nicht gesehen haben, ganz unbegreiflich wild vorkommen muss.
Auf einem Felsen stehend stieß er Töne aus und machte Gestikulationen, gegen welche die Laute der domestizierten Tiere, also oder was auch immer, gegen welche die Laute der domestizierten Tiere weit verständlicher sind. Nun, in früheren Zeiten war man sich eben gewohnt, dass man die ganze Menschheit in verschiedene Rassen unterteilte. Hier sieht man vier Rassen. Erstens die Kaukasier, die weiße Rasse. Das Beispiel ist mein jüngster Sohn, als er noch jünger war. Und dann zweites Bild, einer, den man bezeichnete als Negroide. Einer, der aus Schwarzafrika kommt. Und dann dritte Rasse, Mongolide. Und darunter verstand man Asiaten und Indianer. Viertens, Australoiden. Und dazu zählte man die Aborigines, die Ureinwohner von Australien. Nun, in der Zeit von Darwin waren die Menschen also mit diesem Denken konfrontiert. Und das prägte sie immer mehr. Und ich muss noch etwas erklären. Auf dem Schiff, auf der Beagle, da waren zwei Feuerländer mit dabei, die den Weg mit Darwin gingen von England nach Feuerland. Und ich muss erklären, diese zwei Exemplare hatte man früher schon geholt, aus Feuerland. Und man hatte sich gesagt, wir geben diesen Feuerländern eine Chance. Die können die Kultur, die Hochkultur Englands und ihre Sprache lernen. Und dann schicken wir sie wieder zurück zu ihrem Volk. Und die sind nach England gekommen, haben dort Schule gemacht und haben gelernt, wie man Krawatte mit Knoten anzieht und Anzug, ja. Die hat man richtig zivilisiert. Und das war also jetzt ein Riesenprojekt, da war Darwin eben gerade mit beteiligt. Man brachte die zurück. Aber dann kam der Schock. Nach kurzer Zeit haben die zwei Exemplare, ich benutze diese Ausdrücke, um die Sichtweise von damals zum Ausdruck zu bringen. So spreche ich nicht. Diese zwei Exemplare haben dort nach kurzer Zeit sich ihrer englischen Kleidung entledigt und rannten wieder so wild herum wie die anderen Feuerländer. Und da war für einen Großteil in England klar, das sind irgendwie Zwischenglieder, so zwischen Affe und Mensch. Aber nicht alle haben so gedacht. Zum Beispiel ein Thomas Bridges, 1842 bis 1898. Man sieht, ein Zeitgenosse von Darwin. Er war überzeugt, die Feuerländer sind wirkliche Menschen. Die gehören zu unserer Familie. Und das Evangelium gilt für alle Menschen, auch für die Feuerländer. Und er entschloss sich, ich gehe dorthin. Er ging nach Ushuaia, heute Argentinien, nicht wahr? Und hat sich dann gesagt, ich möchte das Wort Gottes den Feuerländern bringen. Und er hat versucht, ihre Sprache zu lernen. Er hat ein Wörterbuch zusammengestellt mit etwa 30.000 Vokabeln. Wow, nicht schlecht. Also schon ein bisschen mehr als oder Kikeriki, ja? Und er hat die Bibel übersetzt. Also er sah in ihnen nicht irgendwelche Untermenschen, sondern Menschen, die Gott geliebt hat und für die Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Einfach dieser Kontrast ist einfach eindrücklich. Und die ganze Welt kennt Charles Darwin, aber wer weiß etwas von Thomas Bridges? Traurig. Aber was der geleistet hat im Leben, ja? Nun,
Im 20. Jahrhundert, ich habe schon gesagt, hat Adolf Hitler sich vehement auf Darwin berufen. Und wir sehen, das war nicht einfach eine Verdrehung der Evolutionslehre. Ein Mann, der gar nicht verstanden hatte, worum es geht, sondern er hat verstanden. Darwin hat gesprochen von natürlicher Auslese. Das bedeutet, die Stärkeren müssen überleben, die Schwachen müssen verschwinden. Und das dürfen wir nicht verhindern. Und Darwin hat ja selber darauf hingewiesen, das wäre auch etwas Dummes, die Schwachen noch zu fördern. Und in den Jahren 1938 bis 1945 wurden 6 Millionen Juden vernichtet, als Untermenschen. Aber auch Zigeuner und weitere Menschen vernichtet durch die Nazis. Und an dieser Stelle, ich zitiere nochmals, erlauben Sie mir wirklich das letzte Zitat jetzt von Darwin, aber er hat geschrieben, stellen wir uns die nahe Zukunft vor. Eine endlose Zahl niederer Rassen wird überall auf der Welt durch die höher zivilisierten Rassen vernichtet worden sein. Durch solche, die mehr organisiert sind. Ja? Und die Nazis waren voll organisiert, durchorganisiert. Gut hatten die noch keine Digitalisierung. Die haben das geschafft, diese Vernichtung von 6 Millionen, noch ohne Digitalisierung. Aber hätte ein Staat jetzt diese Möglichkeiten, es ist nicht zu fassen, was dann geschehen würde. Aber nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945, kam bezüglich des Themas Rassismus eine grundlegende Wende. Nach 1945 beginnt man, über Antirassismus nachzusinnen. Ablehnung von Rassismus. Und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist der Schock über die Gräueltaten der Nazis. Das hat wirklich viele Menschen aufgeschreckt. Und die haben gemerkt, das geht gar nicht, was dieser Hitler gemacht hat. Es ist so übel, so schrecklich. Aber es gab auch andere Gründe. Man benutzte das, was die Nazis gemacht haben, für die politische Propaganda der Linken. Und zwar wollten sie zeigen, damit seht ihr, wie schlecht in der Politik die von rechts sind. Aber wir sind von links. Bei uns ist das ganz anders. Vollkommen anders. Wir sind völlig anders als die Nazis. Und damit konnten sie ablenken von den Gräueltaten der Kommunisten. Ja, und die sind geschehen im 20. Jahrhundert, nicht wahr? Was Hitler gemacht hat in Westeuropa und Osteuropa, das haben dann die Kommunisten im Osten gemacht. Und man muss wissen, Stalin, der wollte ja zuerst Priester werden. Und dann hat er ein Buch bekommen, das hat den Titel Die Entstehung der Arten, von einem gewissen Charles Darwin. Und darauf hat er sein Studium an den Nagel gehängt und ist zum Stalin geworden. Er hat früher anders geheißen. Und Stalin wurde zu einem Massenmörder. Auf der Grundlage der Evolutionslehre. Links genau dasselbe wie rechts. Aber es ist so, dass die schwarze Liste der Kommunisten umfasst etwa 100 Millionen Tote im 20. Jahrhundert. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was da geschehen ist. Und es fällt auf, wie diese Dinge viel zu wenig thematisiert werden im Schulunterricht. Und gut, jetzt spreche ich in der Schweiz hier, aber in Deutschland ist es ja noch viel stärker, ausgeprägter. Dort ist es so in der Schule, dass man eben in den vergangenen Jahren erfuhr, was geschehen ist durch die Nazis. Und das ist gut. Diese Gräueltaten müssen den Kindern vorgestellt werden, um eben eine Abschreckung zu erwirken. Aber was wird in der Schule gelehrt in Deutschland über die Gräuel der Kommunisten? Das ist ein Skandal. Aber gut, ich möchte das nicht groß weiter ausführen, nur so andeuten, als Anstoß geben. So konnten die Linken im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg ganz deutlich ablenken von den Gräueltaten der Kommunisten, indem sie ständig auf die Nazis hinwiesen. Aber beide fußten auf der Evolutionslehre. Und nicht erst Stalin, schon Karl Marx, der Vater des Kommunismus und Sozialismus. Das war durch und durch ein Evolutionist. Übrigens, sein Buch Das Kapital, das wollte er Charles Darwin widmen. Warum hat er das denn nicht gemacht? Darwin, dem wurde es ganz unwohl dabei und er hat abgelehnt. Aber Marx hat gesehen, dieser Mann ist unser Mann. Er gibt uns die biologische Grundlage für den Klassenkampf. Die Revolutionäre müssen die Straßen und sie müssen alles zusammenschlagen und die führende Schicht stürzen. Revolution führt uns zum kommunistischen, sozialistischen Paradies. Und darum haben die Linken das dann auch verbunden mit einem Kampf gegen Vaterlandsliebe und Nationalismus. Nun, Vaterlandsliebe ist nicht das gleiche wie Nazi-Ideologie. Nicht wahr? Wenn einer in der Schweiz aufgewachsen ist und er liebt das Matterhorn und ist einfach dankbar für dieses Land und für diese Ordnung, die wir haben. Und man geht auf die Ämter. Man muss nicht immer denken, wahrscheinlich lügt mich diese Dame da am Schalter an. In vielen anderen Ländern ist das so. Man hat immer das Gefühl, die lügen. Aber in der Schweiz ist es anders. Und wenn man einfach demütig dankbar ist für dieses Land und dass man da Bürger sein darf, das ist nichts Böses. Aber natürlich, wenn man singen würde, und das hat es ja einmal gegeben, Deutschland über alles, das geht nicht. Denn damit erniedrigt man ja die anderen. Ja, aber wenn man die deutsche Kultur und das deutsche Erbe, wenn man das schätzt und liebt und auch die deutsche Gründlichkeit eben als etwas Positives sich daran erfreut, das ist eine Art von Nationalismus, aber Nationalismus ist nicht an sich böse. Nationalismus wird böse, wenn man sich über die anderen stellt und die anderen verachtet. Aber Nationalismus einfach, dass man das Vaterland liebt, das ist etwas ganz anderes. Aber das wurde verteufelt. Und die Linken haben, das wissen wir jetzt alle, in den vergangenen Jahrzehnten ganz bewusst gearbeitet auf eine Überfremdung Europas. Und zwar, indem man alle möglichen Kulturen reinbringt, so dass das Christentum hier marginal, also Randbemerkung wird. Also die Zerstörung der christlichen Ethik in Europa und Nordamerika, das ist eine wesentliche Agenda von links. Und das dann verbunden mit einem Kampf zugunsten von Homosexualität und so weiter. Aber man muss eben aufdecken, die Inkonsequenz wird deutlich. Das ist nicht einfach Menschenliebe. Ja? Es ist inkonsequent, denn ihre Grundlage ist die Evolutionslehre und auch die Forderung des Rechts auf Abtreibung. Und es ist so, nach der UNO werden jährlich weltweit über 40 Millionen Babys abgetrieben. Jedes Jahr. Und dieses Recht auf Abtreibung wird übrigens auch, je nachdem, mit Evolution begründet. Das Kind sei ja erst in Entwicklung im Mutterleib, das sei noch nicht ein richtiger Mensch und so weiter, darum darf man das im Fischstadium noch abtun, ja? Evolutionslehre raubt die Würde des Menschen. Aber wie gesagt, es gab natürlich Rassismus schon immer. Und gehen wir jetzt wirklich zurück zu den alten Griechen. Es war üblich, dass man rassistisch war in dieser Kultur. Die Griechen betrachteten sich natürlich im Zusammenhang mit ihren Leistungen, kulturellen Leistungen, Entdeckungen und Philosophie und so weiter, als überlegen gegenüber vielen anderen Volksgruppen. Und sie bezeichneten übrigens so Stammesangehörige als Barbaren, die primitiv und ungebildet sind. Übrigens, das griechische Wort Barbar heißt Barbaros. Und das ist ein lautmalerisches Wort, also ein Wort, das etwas klanglich nachmacht. Für sie war es so, wenn da irgendein ein Stammesangehöriger redete, dann tönte es so. Ja? Und darum waren das eben die Barbaroi, der einzelne Barbaros. Und die Römer, die haben ja alles gewissermaßen kopiert von den Griechen und haben auch diesen Rassismus so übernommen. Und sie sahen einen Kulturauftrag. Rom sollte barbarische Völker erobern, sie unterwerfen und sie zivilisieren, damit sie aus ihrer Wildheit herauskommen. Und nun, auf diesem schwarzen Untergrund der griechisch-römischen Welt vor 2000 Jahren, da leuchtet es wie ein Diamant. Jesus Christus wurde ja geboren in diese römisch-griechische Kultur hinein, vor 2000 Jahren, in Bethlehem, in Israel, war Teil des Römischen Reiches. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus Christus seinen Jüngern, dass sie die frohe Botschaft von Gott, der die Menschen liebt und eine Möglichkeit gibt, dass sie wieder zurückkehren können und Gemeinschaft haben können mit ihm, diese Botschaft soll allen Menschen verkündigt werden. Wortwörtlich, Apostelgeschichte 1, 8, aber ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Ende der Erde ist in der Bibel immer ein Hinweis auf die Teile des Festlandes der Erde, die am weitesten von Israel entfernt sind. Also wirklich, alle sollen erreicht werden. In der Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg, Matthäus 24, 14, da heißt es, und dieses Evangelium, Evangelium heißt frohe Nachricht, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Übrigens, das Wort Erdkreis hat nichts zu tun für solche, die Flacherdler sind. Muss ich gleich enttäuschen. Denn das ist ja die deutsche Übersetzung von griechisch Oikumene. Und da steckt gar nichts von einem Kreis drin im Wort. Oikumene bezeichnet das bewohnte Festland der Erde. Im Kontrast zu den Ozeanen. Also wenn Jesus Christus sagt, auf dem ganzen Erdkreis aller Nationen, dann heißt es auf allen Kontinenten. Und ohne Ausnahme, alle Nationen sollen das hören. Das Evangelium ist für alle Menschen. Und in dieser nächtlichen Unterhaltung mit einem höchsten Richter Israels, mit Nikodemus in Johannes 3, sagte der Herr Jesus, Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich war dieser Richter Israels, hatte natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein. Wir sind Israel, das auserwählte Volk Gottes. Aber das darf man nicht falsch verstehen. Gott hat nicht ein Volk auserwählt in der Bibel, um die anderen Völker abzulehnen, sondern er hat ein Volk auserwählt, dass aus diesem Volk einmal der Retter der Welt kommen sollte. Der Messias, Jesus Christus, der über 300 Prophezeiungen über den Messias aus dem Alten Testament erfüllt hat. Und von da aus
soll schließlich die ganze Welt erreicht werden. Und darum sagt Jesus Christus, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Apostel Paulus, einer der ganz großen Missionare der christlichen Botschaft im ersten Jahrhundert, schreibt im Neuen Testament, im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 11, und beschreibt die Menschen, die jetzt an Jesus Christus glauben. Die bilden zusammen eine Gemeinschaft, die wird auf Griechisch genannt die Ekklesia. Das sind die Herausgerufenen. Und man hat dann dieses Wort im Deutschen übersetzt mit Kirche. Und da denken viele an den Kirchturm. Ja. Aber Kirche ist einfach die Summe von all denen, die an Jesus Christus als ihren Retter glauben. Und da sagt Paulus, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut. Juden waren beschnitten, Griechen nicht. Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, auf dem Hintergrund, wo eben eine solche verächtliche Gesinnung da war gegenüber Stammesangehörigen und nicht so erfolgreichen Völkern, da steht hier, das kommt überhaupt nicht darauf an, ob man ein Grieche ist oder ob man Jude ist. Und es kommt auch nicht darauf an, ob man ein Barbar ist. Es kommt auch nicht auf die soziale Position an. Die frohe Botschaft ist für Sklaven, aber auch für die Reichen, die man nannte die Freien. Das kommt gar nicht drauf an. Und da wird übrigens noch der Skythe erwähnt. Skythen waren ein wildes Reitervolk. Nördlich vom Schwarzen Meer. Ich sage das einfach jetzt unter uns. Das ist Ukraine. Ja, und dieses Volk galt als ganz besonders barbarisch. Und darum erwähnt der Apostel Paulus nicht nur Barbar, sondern Skythe, Sklave, Freier. Spielt alles keine Rolle, woher wir kommen. Es geht um Christus, der alles ist und in uns allen wirkt. Ich habe mal in der Ukraine Vorträge gehalten und dann den Ukrainern habe ich dann verraten, wo sie vorkommen im Neuen Testament. Ja? Aber das ist eine wunderbare Botschaft. Die haben mir das nicht übel genommen, kann ich Ihnen sagen. Jeder möchte doch wissen, wo er in der Bibel vorkommt. Ja? Und ich habe auch den Thailändern erklärt, wo sie vorkommen. Und habe hingewiesen auf all die Stellen, die sprechen von den Menschen an den Enden der Erde. Das ist eben da, wo das Festland aufhört, von Israel aus gesehen. Ja? Israel selber am Knotenpunkt von drei Kontinenten, Europa, Asien, Afrika. Ein sensationeller, einzigartiger geografischer Punkt. Aber dann eben die weitesten Entfernten, die werden immer wieder erwähnt. Die, die ganz, ganz weg sind. Und in Offenbarung 5, Vers 9, schreibt Johannes, der Apostel, der die Offenbarung bekommen hat, das letzte Buch der Bibel, er wurde in den Himmel entrückt und er sah die Menschen, die an Jesus Christus glauben, die Erlösten im Himmel, unter dem Bild der 24 Ältesten. Und die singen ein neues Lied, das Lied der Erlösung, und beten Jesus Christus an, wörtlich, Offenbarung 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Die Bibel macht klar, dass einmal Menschen aus jedem Stamm durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Aus jeder Sprache. Heute gibt es eine Liste von über 7000 Sprachen, die heute weltweit gesprochen werden, ohne die Dialekte zu zählen. Es gibt manchmal Volksgruppen von nur 300 Leuten, die sprechen eine eigene Sprache.
aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Nachdem wir in einem ersten Teil das Thema Evolutionslehre und Rassismus bedacht haben, kommen wir zu einem neuen Thema, auf dem aufbauend. Rassen woher? Und Sie sehen auch hier, das Wort Rassen habe ich in Anführungs- und Schlussstriche gesetzt und werden gleich sehen, warum. In all unseren Körperzellen haben wir ein Riesenmolekül, das nennt man DNA. Und dieses Riesenmolekül ist eigentlich ein Computerprogramm, auf dem mit einer chemischen Schrift genau steht, jetzt in meinem Fall, in meinen Zellen, wie man Roger Libby bauen muss. Alles ist aufgeschrieben. Und das ist bei einem Nilkrokodil so, in jeder Zelle des Körpers steht, wie man dieses Nilkrokodil bauen muss. Und bei jeder Erbse, in jeder Erbsenzelle, ist die Information drauf, wie man eine Erbse baut. Bei Menschen ist dieses Computerprogramm besonders groß, denn die DNA hat eine Länge von 1 Meter. Ja? Zum Beispiel bei den Fischen ist es etwa 20 Zentimeter, bei den Krebsen etwa 10 Zentimeter lang. Beim Menschen riesig, und wir haben diese Information immer doppelt in den Körperzellen, darum 2 mal 1 Meter. Und die Schrift, mit der programmiert wird, das sind eigentlich 4 verschiedene Moleküle, die einander gereiht sind. Man könnte diese 4 Moleküle bezeichnen mit A, B, C, D. Könnte man, macht das nicht so. Und diese 4 Buchstaben sind immer in 3er-Gruppen angeordnet. So ist das System. Und diese 4 Buchstaben sind Codezeichen. In den Zellen werden diese Codezeichen immer abgelesen und dann wird nach dieser Information gebaut. Und darum stehe ich da. Ist alles abgelesen worden. Ja, und das besteht also aus 3 Milliarden Buchstaben, diese DNA. Und da steht alles drin. Und nun ist es so, von Mensch zu Mensch sind wir nicht ganz genau gleich. Und da gibt es effektiv kleine Abweichungen in dem, was in diesem Programm drin steht. Und die Abweichungen so von Mensch zu Mensch betragen etwa 0,2%. Also praktisch alles identisch, aber ein bisschen sind wir doch voneinander verschieden. Und jetzt kommt ja im Zusammenhang mit Rassen woher besonders die Frage auf nach der Hautfarbe. Denn das ist ja etwas, was so besonders ins Auge fällt. Es gibt Menschen, wirklich, die Haut ist schwarz. Und wie kommt das? Und die meisten unter uns, die haben dann so eine helle Haut. Nun, heute weiß man das ganz genau. Das kommt von einem Farbstoff. Der heißt Melanin. Das ist ein Farbstoff in gewissen Hautzellen. Tief in der Epidermis drin sind die. Und es gibt eigentlich 2 Farben. Es gibt ein Melanin, das ist verantwortlich für die Töne braun bis schwarz und ein anderes für rot bis gelb. Aber das haben alle Menschen im Prinzip. Und es ist einfach unterschiedlich gemischt. Und diese 2 Farben sind effektiv zuständig für alle Farben, die wir haben, weltweit in der Menschheit. Also, solche Menschen, die sehr viel Melanin haben, wie mein zukünftiger Schwiegersohn, der hat wirklich sehr, sehr viel, und der hat darum eine schwarze Haut. Und ich muss sagen, ich habe relativ wenig und darum habe ich, was man so sagt, weiße Haut. Das ist ja nicht weiß, ja, aber man sagt das so. Und dazwischen gibt es eben alle Abstufungen von Braun. UV-Strahlung von der Sonne regt die Bildung von Melanin an. Und darum wird man eben im Sommer dunkler. Und das ist eine fantastische Einrichtung. Melanin ist nämlich ein Stoff, der hat eine ganz enorme Fähigkeit, Energie zu absorbieren. Und darum schützt das vor Hautkrebs. Dass also diese UV-Strahlung nicht noch mehr Schaden anrichtet. Also schützt vor Hautkrebs, und es fällt ja auf, gerade in heißen Gebieten besonders sind Menschen mit dunkler Haut. Rund um den Äquator. Warum? Ja, das ist ganz wichtig. Die brauchen das als Schutz gegen Hautkrebs. Und darum hellere Menschen, wenn die nach Afrika gehen zum Beispiel, um dort zu wohnen, eben unsere zweite Tochter hat das vor, aber die ist noch heller als ich. Und die muss einfach eben einen guten Sonnenschutz immer wieder einstreichen, als Schutz gegen Hautkrebs. Aber selbst bei solchen Volksgruppen, die im Allgemeinen eine so braune Haut haben, gibt es Albinos. Das ist dann eben eine fehlerhafte Sache, dass da das Melanin nicht gebildet wird. Jetzt schauen Sie mal diese. Das ist ein Aborigines. Aber die könnte man fast als eine Europäerin ausgeben. Gut, die Lippen sind natürlich auch breiter als der Durchschnitt bei uns. Ja, aber das ist nur so ein kleiner, ganz, ganz kleiner Unterschied. Und wenn jetzt Heirat stattfindet zwischen einem Schwarzen und einer Weißen, ja, dann gibt es Mulattenkinder. Und zwar gibt es dann gerade so, eines kommt ziemlich hell heraus zum Beispiel, könnte sein, eines eher braun, so ein Zwischenton, und ein anderes schwarz. In der gleichen Familie. Mehrere Rassen in der gleichen Familie. Ja, nun, Rassen, das ist eben gerade das Problem. Dieses Wort ist ja vollkommen falsch. Ja, man hat das in der Wissenschaft so geprägt, Rasse, dabei ist es vollkommen falsch. Und die moderne Genetik, das ist eben die Wissenschaft der Untersuchung der DNA bei allen Lebewesen, eben bei Krebsen, bei Fischen, bei Erbsen und Krokodilen und bei Menschen und so weiter. Die moderne Genetik hat gezeigt, der Unterschied im Erbgut zwischen zwei zufällig ausgewählten Menschen aus aller Welt beträgt etwa 0,2%. Also, vergleichen Sie mal mit Indianern aus, sagen wir, aus dem Urwald in Kolumbien. Ich hatte mal vor einiger Zeit Vorträge in Pereira, und da kam eine Gruppe von Indianern aus dem Urwald nach Pereira, und die wollten da auch zum Vortrag kommen. Und jetzt würde man da den Anführer, mit dem ich dann gesprochen habe und gefragt habe, so etwas über ihre Kultur, wenn man ihn jetzt genetisch untersuchen würde, und ja, man könnte ja mich nehmen oder jemand sonst hier aus dem Saal, und da würde man feststellen, 0,2% Differenz. Aber wenn wir einen Basler nehmen, Baselstadt, und nehmen wir jemanden aus Zürich. Ja. Die haben einen Unterschied von etwa 0,2%. Wie? Ein Zürcher und ein Basler, ist doch das Gleiche. Also fast das Gleiche, ja? Die sprechen ein bisschen anders, aber 0,2, ja? Und jetzt zwischen Ihnen, ein Erlensbacher, und einem aus dem Urwald von Kolumbien, auch 0,2, ja. Das ist ja unglaublich. Das heißt also, zwischen Menschen in der Schweiz, also die wirklich Schweizer sind, sagen wir 10. Generation, ja, um klar zu sein, die haben viele Unterschiede im Erbgut, die man aber nicht äußerlich so deutlich sieht.
Nicht die Hautfarbe. Die Hautfarbe ist eben so auffällig, aber auf dem Computerprogramm macht das ganz wenig aus. Aber wir haben natürlich zum Beispiel unterschiedliche Blutgruppen und noch viele andere Dinge, die man nicht sieht, aber die in unserem Körper verschieden sind. Und es kann sein, jemand braucht unbedingt eine Niere. Und jetzt kann es sein, einer aus dem Kongo sagt, ich gebe meine Niere. Ich bin bereit, mit einer zu leben. Ich gebe das. So wie der Apostel Paulus von den Galatern sagt, weil er Augenprobleme hatte in Galater 4, ich gebe euch Zeugnis, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben, wenn es möglich wäre. Also, und es kann sein, dass die Übereinstimmung eben zwischen dem aus dem Kongo und der die Niere hier braucht, eben näher sind als zwischen jemand von hier und einer aus St. Gallen. Das ist unglaublich. Das sind neue Erkenntnisse, aber die sind fantastisch. Und das war die totale Überraschung für die Evolutionisten. Damit haben sie nicht gerechnet. Und es wird noch besser. Der Unterschied im Erbgut bezüglich Rassenmerkmale, das sind Lippen, Augen, Hautfarbe und so weiter, das beträgt ca. 0,012%. Also das, was kodiert wird im Programm, im Erbgut, für diese Dinge, das macht fast nichts aus. Also dieser Unterschied ist minimal. Und man könnte sagen, er ist banal, er ist trivial. Oder was gibt es noch für andere Wörter? Damit man wirklich versteht, was ich meine. Das ist doch fantastisch. Darüber müssen wir gar nicht groß sprechen. Und von der Bibel her wussten wir das schon längst. Lange bevor die moderne Naturwissenschaft im 20. und 21. Jahrhundert jetzt diese Dinge ans Licht gebracht hat. Und auch lange vor Darwin, der das vollkommen falsch gesehen hat, und alle seine Freunde, die seine Lehre auch verbreitet haben. Die Bibel lehrt, wir sind weltweit eine Familie. Apostelgeschichte 17, 26. Paulus predigt auf dem Areopag in Athen und sagt, und er, Gott, hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Paulus stellt hier Gott vor als den Schöpfer der Menschheit und auch den Erhalter, den Führer, den Herrn der Geschichte, der auch die Völkerwanderungen gesteuert hat. Aus einem Blut jede Nation. Das war natürlich unerhört. Athen war eine Hochburg der Philosophie der Griechen. Die betonte, wir sind die Weisen, Philosophen. Das heißt, die Weisheit lieben. Und das sind die Barbaren, die sprechen. Und Paulus sagt, Gott hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht. Wir sind eine Familie. Ja, und hier haben wir nochmals das Angebliche mit den verschiedenen Rassen, ja? Aber der Computer macht es möglich. Das ist alles die gleiche Person. Ja? Ein bisschen den Kopf zusammendrücken, ja? Dann ein bisschen aufhellen. Dann bekommen wir aus dem Afro-Karibe, Bild 1, einen, sagen wir mal, typischen Europäer, 2. Aber wir können ihn auch noch mal ein bisschen verändern. Und dann haben wir 3, einen Ostasiaten. Und machen wir das Gesicht wieder ein bisschen breiter. Dann haben wir 4, einen Westasiaten. Das sind so kleine Veränderungen im Körper, aber die sind banal, trivial, minimal. Ja, das asiatische Mandelauge ist natürlich auch immer so etwas besonders Auffälliges. Der Unterschied ist, auch da, die haben da ein bisschen mehr Fett im Gewebe. Und das kann man natürlich mit einer kleinen Operation entfernen. Ich kenne einen Chinesen, die wollte europäischer aussehen. Schade. Also das sollte man nicht machen. Und hat sich das Fett entfernen lassen. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, oh, hätte ich doch solche Mandelaugen, ich wäre viel schöner. Gut, kann man alles machen. Kostet und ein bisschen Fett rein und so. Aber im Erbgut ist das ein ganz kleiner Unterschied. Ja, sieht man das? Das ist so ein typisch europäisches Auge. Ja, aber das ist ja das Schöne, diese Vielfalt, die es gibt. Und ist doch schön, wenn man sich so akzeptiert, wie Gott uns gemacht hat. Und dazu steht, die sind so, wir sind so. Nun, in dem Zusammenhang ist ja interessant, hier auf dem Bild sieht man eine kleine Energiemaschine, die wir in unseren Zellen haben. Und das ist und in dieser Energiemaschine gibt es ein kleines Stück von unserem langen Erbgut, DNA, gibt es ein kurzes Stück dort drin. Das nennt man die mitochondriale DNA. Und die ist sehr interessant aus dem Grund, weil Mütter geben die an ihre Kinder weiter. Und zwar an Söhne und Töchter. Aber ich, in allen 6 Fällen, konnte keine mitochondriale DNA weitergeben. Hat alles meine Frau bewerkstelligt. Ja, gut, akzeptiere ich, das ist so. Und dieses Stück ist eben sehr interessant, weil es dort immer wieder Mutationen gibt. Mutationen sind kleine Veränderungen der Schrift. Man könnte auch sagen Schreibfehler. Ja? Und meistens haben diese Schreibfehler hier keine Auswirkung jetzt auf Krankheit oder auf unser Aussehen. Aber die sind da. Es gibt aber auch Krankheiten dadurch. Ein Bekannter von mir, der ist gerade spezialisiert auf ganz seltene Krankheiten, die durch die Mutationen in der mitochondrialen DNA entstehen. Ja, aber normalerweise nicht. Und da hat man gemerkt, das ist ein super Abschnitt. Mit dem können wir die Mutterlinie über Generationen zurückverfolgen. Nicht wahr, wenn in jeder Generation wieder so kleine Schreibfehler entstehen können, ja, dann sieht man ein Muster von den Schreibfehlern. Und das hat man alles ganz systematisch erfasst. Und da sieht man eben in jeder Familie ein anderes Muster als andere. Und die haben wieder ein anderes Muster als andere Familien. Und ein Volk hat ein typisches Muster und ein anderes Volk hat wieder ein typisches Muster. Auf diese Art kann man heute bestimmen, welches ihr Urvolk war vor 3000 Jahren. Das kostet alles ein bisschen. Nicht so viel. Und da kann man genau wissen, wo man herkommt. Und nun 1987, wer sich noch erinnert, in den Medien war so eine Sensationsmeldung. Man habe die Eva entdeckt, die Ur-Eva der Menschheit. Das war eine Arbeit von einem Team der Berkeley University und die haben herausgefunden, sagten sie, Eva, die Mutter der ganzen Menschheit heute, lebte vor etwa 200.000 Jahren. Also genau können wir es auch nicht sagen, so 200.000 bis 100.000 vor heute. Alle Menschen stammen von ihr ab. Ja, und wie haben die das herausgefunden? 200.000 Jahre, 100.000 Jahre. Nun, die haben folgende These aufgestellt. These ist einfach eine reine Behauptung. Wenn man annehmen würde, wir stammen ab von einem Schimpansen, also jetzt hier von einer Schimpansin, wir schauen ihre mitochondriale DNA an und jetzt die von Menschen heute. Und ja, das ist ein großer Unterschied da mit den Buchstaben. Aber wenn man sich sagt, diese Buchstaben wurden durch Schreibfehler verändert im Lauf der Zeit, wie lange würde es gehen, bis dann die mitochondriale DNA so aussehen würde, wie es bei den Menschen aussieht? Und da sind sie mit ihrer Berechnung gekommen, dann muss die Ur-Eva etwa vor 200.000 oder 100.000 Jahren gelebt haben. Aber war schon sensationell, weil dieser Gedanke, eine Urmutter der heute lebenden Menschheit. Dann wären wir alle eine Familie, nicht wahr? Aber, also das mit dem Schimpansen, das muss ich ja sagen, das glaubt ja niemand, dass wir von Schimpansen abstammen, sondern man sagt von einer anderen Linie her, von Primaten. Aber 1997 wurde eine Arbeit veröffentlicht, und zwar in Nature Genetics. Das ist eine ganz renommierte Publikationsstelle. Also da kommen nur wirklich gute Leute rein, die sowas da veröffentlichen dürfen. Und der Titel heißt A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region. Und eben das stammt von Parsons, Thomas und anderen. Und die haben herausgefunden, erstens mal, die Geschwindigkeit, wie es dort mit Mutationen gibt, die ist 20 Mal höher, als wir bisher geglaubt haben. Und die haben sich gesagt, wir gehen aus von Menschen, die heute leben, und schauen uns diese Muster an. Wo trifft die ganze Menschheit, die heute lebt, mit einer Urmutter zusammen? Ja? Und wenn man das so zurückrechnet, also mit wirklichen Stammbäumen, nicht etwas Hypothetisches wie der Schimpanse, woran ja sowieso niemand glaubt, sondern von Menschen heute zurück, und geht davon aus, wie man heute sieht, wie schnell geht die Mutation, kann man so Generationen zurückrechnen, dann muss die Urmutter der ganzen Menschheit, die heute lebt, vor etwa 6500 Jahren gelebt haben. Das ist der Hammer. Nun, ist natürlich wichtig in einem solchen Zusammenhang, dass man dann sagt, ja, was sagt jetzt da ein Evolutionist, der überhaupt nicht so etwas glaubt? Nicht wahr? Da kommen wir ja in biblische Chronologie, denn Adam und Eva nach der Bibel entstand vor 6131 Jahren. Ungefähr, ja? Über 6130 Jahren. Wenn man die Stammbäume der Bibel durchrechnet, ja, das passt wunderbar. Nun, die sagen, ja, das ist so, dass die Urmutter der Menschen, die heute leben, die hat dann gelebt, aber das heißt nicht, dass es damals nur eine gab, sondern wir gehen davon aus, dass es noch tausende andere gibt, aber all diese Abstammungslinien, die sind ausgestorben. Nur eben die Mutter, von denen die Menschen, die heute leben, abstammen, die lebte vor 6500 Jahren ungefähr. Interessant, nicht wahr? Also, das passt ja wunderbar mit der Bibel überein. Und nun ist es so, die ganze Menschheit wird jetzt eingeteilt in Haplogruppen. Eine Haplogruppe ist das, was bei einem Baum ein Ast ist. Ja? Also die ganze Menschheit stammt ab von einer Ur-Eva, das ist der Stamm, ja? Und jetzt kommen da verschiedene Äste raus. Und das sind die verschiedenen Volksgruppen. Ja? Und die teilt man ein nach Haplogruppen. Übrigens, das Ganze haben wir natürlich auch mit der Vaterseite gemacht. Mit dem Y-Chromosom. Das haben ja nur Männer. Die Frauen sind ja XX im Erbgut, aber die Männer sind XY. Und Y, das war jetzt eben etwas, was ich meinen Söhnen wenigstens weitergeben konnte. Wenigstens etwas. Ja, und also da hat man auch solche Untersuchungen gemacht, und auch da haben wir wunderbare Bestätigung mit der Bibel. Aber wir haben eine beschränkte Zeit heute Abend. Ich muss also auch bald mal zum Schluss kommen. Und darum, ich beschränke mich jetzt auf die Mutterlinie. Jetzt hat man also die Menschheit einteilen können in verschiedene Haplogruppen. A, B, C, D und so weiter. Meine Haplogruppe ist H. Ja? Da habe ich einiges erfahren über meine Mutterlinie. Ja? Und über Verwandtschaft und so weiter. Bis zurück. Ja, und wir sehen, ganz typisch in Afrika ist die Haplogruppe L in Schwarzafrika. L1, L2, L3. Und dann im Nahen Osten gibt es die Haplogruppe N und M, und aus der sind all die anderen Haplogruppen sonst weltweit entstanden. Bis nach Australien, bis nach
Asien und dann rüber nach Amerika. Übrigens, damit kann man jetzt auch genau zeigen, wie die Völker im Laufe der Geschichte gewandert sind. Und man kann also wirklich davon ausgehen, L, M und N, die Ursprungshaplogruppen auf der Mutterseite, die, manche siedeln die gerade in Afrika an, so in der Nähe vom Nahen Osten, aber man kann sie ein bisschen rüberschieben, im Nahen Osten. Ja? Und von denen ausgehen alle anderen Völker. Das ist genau das, was die Bibel uns sagt. Die Menschheit geht zurück auf Adam und Eva. Aber bei der Sintflut gab es einen, was man in der Genetik nennt, einen Flaschenhals, ja, wo das ganz eng, 8 Exemplare. Jetzt benutze ich wieder dieses üble Wort, ja. Aber einfach 8 Menschen haben überlebt. Und nach der Bibel, von denen aus haben sich die Völker dann entwickelt. Und das entspricht genau diesen 3 Haplogruppen, L, M und N. Frau Sem, Frau Ham und Frau Japhet. Frau Sem, das war L. Frau Ham war L. Denn nach der Bibel stammen über die Linie von Ham unter anderem die Schwarzafrikaner ab. Aber nicht nur. Und aus N und M sind die anderen Haplogruppen entstanden. Und sieht man, die sind ausgewandert bis nach Fernost, zum Beispiel A, B, C, D, sieht man das? Und dann geht die Linie rüber nach Amerika. Was findet man bei den Indianern? A, B, C, D. Südamerika? A, B, C, D. Jetzt ist klar, die Ostasiaten sind ganz eng verwandt mit den Indianern. Und da hat es wirklich eine Wanderung gegeben über die Beringstraße nach Nordamerika und dann nach Südamerika. Man kann sogar sagen, dass sie zuerst in Nordamerika waren und später in Südamerika. Weil, gut, aber das will ich jetzt zu weit führen, wie man das in den Genen feststellen kann. Wenn die Variationsbreite in den Genen enger wird, dann heißt das, dass man eben immer wieder abgespalten war. Und darum kann man sagen, Südamerika, das kam die Besiedlung ganz am Schluss. Die haben einen sehr engen Genpool, während in Nordamerika die Indianer einen breiteren Genpool haben. Ja, ist doch fantastisch. Das ist genau das, was die Bibel lehrt. Die Wissenschaft hat Verspätung, das wussten wir alles schon längst. Aber gut, jetzt kann einer kritisch fragen, wie geht das von 8 Menschen in 4500 Jahren auf 7,8 Milliarden? Das ist die Zahl von heute, 2020. Das geht doch gar nicht. Ach was. Nach der Evolutionslehre. Der moderne Mensch wird angesiedelt auf vor 40.000 Jahren. Aber man sagt ja schon länger. Hunderttausende von Jahren hat sich die Menschheit entwickelt. Aber der ganz, ganz moderne Mensch vor 40.000 Jahren. Nun, nehmen wir nur das. Es gibt ja in der Mathematik die Möglichkeit, wie man das Bevölkerungswachstum berechnen kann. Es gibt so Formeln, da kann man einsetzen. Und wenn der moderne Mensch, Homo sapiens sapiens, schon seit 40.000 Jahren existieren würde, so läge die Weltbevölkerung heute bei 430 Milliarden. Aber die jährliche Zuwachsrate 1960 lag bei 1,9%. Das war damals noch 3,5 Kinder. Sehr viel, nicht wahr? Für moderne Europäer. Aber diese Rate würde reichen, in weniger als 2000 Jahren von 8 Menschen auf 8 Milliarden zu kommen. Oder Größenordnung 2000. Aber wir haben viel mehr Platz. 4500 Jahre. Das passt genau. So kann man erklären, warum wir heute so viele Menschen sind, aber nicht noch viel, viel mehr. Denn die große Explosion, die kam ja erst. 1900 gab es etwa 1 Milliarde Menschen. Und dann 2000, 6 Milliarden. Und jetzt 2020, ja, das geht halt so in der Mathematik. So steil rauf. Das passt alles. Und darum, was die Bibel berichtet über die Sintflut, wie Noah und seine Söhne und ihre Frauen die Flut überlebt haben, wie sie dann gelandet sind auf dem Gebirge Ararat, der heutigen Westtürkei, und wie von ihm aus dann eben die Völker sich vermehrt haben. Und Paulus sagt, er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen. Noah und seine Söhne hatten alle Gene im Erbgut, die es heute weltweit gibt. Wären die Menschen immer zusammengeblieben, das wollten sie am Anfang. Sie bauten als erste Hochzivilisation Babel, die Stadt Babel im Südirak. Und dann wollten sie zusammenbleiben und sich nicht zerstreuen. Gott hatte gesagt, ihr sollt euch über das ganze Festland verteilen. Das wollten sie nicht. In der Rebellion blieben sie in Babel. Wären die Menschen immer zusammengeblieben, so hätten sich keine, jetzt noch einmal brauche ich dieses üble Wort, Rassen bilden können. Es gibt ja keine Rassen, aber eben diese Unterschiede, die man früher als Rassen bezeichnet hat, die wären nicht so entstanden. Das musste so sein, dass die Sprachenverwirrung stattgefunden hat in Babel, die Stämme konnten sich nicht mehr verstehen und dann sind sie ausgewandert. Und dadurch hat eine Gruppe sich nur noch untereinander vermehrt und eine andere Gruppe nur noch untereinander und so weiter. Wie macht man das, wenn man Hunderassen züchten will? Dann nimmt man aus einer Grundpopulation, sagen wir, drei Pärchen raus, ja? Und jetzt lässt man die nur noch unter sich paaren. Die dürfen ja nicht mehr zur Ursprungsgruppe zurück. Und so kann man in der kürzester Zeit neue Merkmale, die schon im Erbgut vorhanden sind, herausholen. So geht das. Also durch Isolation. Und genau das ist hier geschehen in Babel. Die Bibel berichtet das. Und das erklärt, warum es dann diese Unterschiede gegeben hat. Und in 1. Mose 10 wird sogar gesagt von Japhet, welche Völker in Europa von ihm abstammen, von Ham, welche Völker im Nahen Osten und in Afrika, von Sem, welche Völker im Nahen Osten von ihm abstammten. Und das entspricht genau diesem Schema, das wir heute aufgrund der modernen Genetik erstellen können. Und das Interessante ist also, es bestätigt die Bibel 100%. Und was die Wissenschaft hier gebracht hat, ist keine wirkliche Überraschung. Und interessant ist noch Folgendes. Die Bibel sagt, die Menschheit bis Noah hat das erlebt, was in der Bibel geschrieben ist, in den ersten 11 Kapiteln. Und ab Kapitel 11 kommt dann die Zerstreuung mit dem Turm von Babel. Und nun ist es so, in 1. Mose 1 und 2 wird die Schöpfung beschrieben, Kapitel 3 der Sündenfall, 6 bis 9 die Sintflut und dann 10 bis 11 Turmbau, Sprachenverwirrung und Zerstreuung der Völker. Nun, wenn das stimmt, dass alle Menschen abstammen von Noah und seinen Söhnen und ihren Frauen, dann könnte man ja vielleicht erwarten, dass solche Überlieferung von Noah, von dem, was die Menschheit noch als gemeinsames Erbe hatte, beschrieben in 1. Mose 1 bis 11, dass man das auch bei denen findet. Und wie? Nur ein Beispiel. Ein Missionar ging zu dem Volk der Miao oder Hmong. Ja, das ist ein Stamm in Burma, China und auch in Thailand. Ich habe mit denen auch schon Kontakt gehabt. Und nun, die haben ihm aufgeschrieben, woher sie kommen. Und er hat die Geschichte von diesem Stamm aufgeschrieben. Lohan zeugte Kusa und Mesai. Loshan zeugte Elan und Ngashur. NG, machen wir. Muss ein bisschen üben zu Hause. Elan und Ngashur. Ihre gezeugte Nachkommenschaft wurde zu Stämmen und Völkern. Ihre Nachkommen gründeten Niederlassungen und Städte. Ihr Gesang bestand aus den gleichen Melodien und derselben Musik. Ihr Sprechen vollzog sich mit denselben Wörtern und derselben Sprache. Da sagten sie, lasst uns eine sehr große Stadt bauen. Lasst uns einen sehr hohen Turm bauen, bis zum Himmel. Dies war falsch, doch sie führten ihren Entscheid aus. Nicht recht war es, doch unbesonnen beharrten sie darauf. Da schlug sie Gott und änderte ihre Sprache und ihren Akzent. Herabgekommen in Zorn verwirrte er Töne und Stimmen. Das Einsprechen hatte keine Bedeutung für den anderen, der ihn hört. Er spricht mit Worten, doch können sie ihn nicht verstehen. So wurde die Stadt, die sie bauten, nie vollendet. Der Turm, den sie machten, muss nun unvollendet dastehen. In Hoffnungslosigkeit trennen sie sich und verteilen sich unter dem ganzen Himmel. Sie verlassen einander und umgehen die Welt. Sie kommen zu sechs Ecken und sprechen die sechs Sprachen. Und die hatten ja früher keine Bibel. Und die überliefern das. Und nicht nur die. Das ist einfach ein Beispiel. Ich könnte jetzt auch Beispiele bringen aus Mexiko. Von den Mayas mit ihren Türmen. Ja? Die haben genau solche Geschichten. Um es auf den Punkt zu bringen, man findet das weltweit, die Parallelen. Und auch zur Sintflut findet man weltweit bei den Völkern Parallelen. Bis zu kleinen Details hin. Noch ein Beispiel, die Karen. Das ist auch ein Stamm, den wir als Familie kennenlernten in Thailand. Hier hat ein Mann aufgeschrieben, was die Karen von Burma an Überlieferung hatten, mündlich. Die konnten ja nicht schreiben. Iwa bildete ursprünglich die Welt. Er bestimmte Essen und Trinken. Er bestimmte die Frucht der Versuchung. Er gab genaueste Anweisungen. Mukauli täuschte und betrog zwei Personen. Er veranlasste sie, die Frucht vom Baum der Versuchung zu essen. Sie waren ungehorsam und glaubten Iwa nicht. Als sie die Frucht der Versuchung aßen, wurden sie der Krankheit, dem Altern und dem Tod unterworfen. Das ist unglaublich, diese Parallelen. Und die hatten keine Bibel. Und jetzt noch ein Punkt, aber wirklich zack, zack jetzt. Eine große Erkenntnis der Linguistik, der modernen Sprachwissenschaft. Die Erforschung der eingeborenen Sprachen weltweit hat ergeben, es gibt keine primitiven Sprachen. Alle sind hochkomplex. Und es gibt zwischen dem Niveau einer Kultur und dem Niveau der Sprachstruktur besteht kein Zusammenhang. Weil zum Beispiel Apache-Indianer, die haben eine Sprache, also ich könnte komplexer bekommen. Ich kann Ihnen mal zeigen, die Grammatik, wie die Sprache aufgebaut ist. Das ist unglaublich. Also unsere Sprachen hier in Europa sind simpel im Vergleich dazu. Aber nicht nur bei den Apache, auch Winto-Indianer und so weiter. Überhaupt Indianersprachen, die sind so kompliziert. Und es ist so, dass eingeborene Sprachen also noch komplexer sein können als europäische Sprachen. Das passt alles nicht zur Evolutionslehre. Aber die Bibel sagt, dass Gott den Völkern die Sprachen gegeben hat. Und noch etwas. Die ältesten Sprachen der Welt, die wir kennen, durch Inschriften, sind nicht primitiv, sondern hochkomplex. Sumerisch, Altbabylonisch, Altägyptisch, Sanskrit, das sind ganz komplizierte Sprachen. Und im Laufe der Zeit später, zum Beispiel Altbabylonisch, hat dann an Formen verloren, gegenüber früher. Also, ich habe die Grammatik gelernt von Altbabylonisch. Für ein Verb musste ich büffeln 1000 Formen. Für ein Verb. Ja, beim Schweizerdeutschen haben wir so 20 Formen, ja? Ga, gasch, gange und so weiter. Im Englischen sind es eigentlich 5 Formen. Und der Rest, alles Umschreibung mit to have and to be. Und wie erklärt sich das? Passt alles nicht zur Evolution? Ich habe darüber ein Buch geschrieben, das liegt auf dem Büchertisch aus, über die Herkunft der Sprachen. Das ist der absolute Hammer. Und nun, die Bibel zeigt, dass Gott alle Menschen liebt. Nach Noah kommt sein Sohn Sem, dann werden die ganzen Generationen aufgeschrieben, Arpachshad, Shelach, Eber bis Abraham, 10. Generation. Und diesem Abraham, aus der Linie von Sem, 10. Generation, erschien der Gott der Bibel vor 4000 Jahren. Und er hat ihm gesagt, geh aus Ur in Chaldäa aus in das verheißene Land, das spätere Land Israel. Und er sagt, ich werde aus dir eine große Nation machen, Israel. Und diese Nation soll ein Segen werden für alle Völker. Nun, in Lukas 3, am Schluss, sehen Sie den Stammbaum von Jesus Christus. Dieser Stammbaum geht zurück bis auf Adam. Natürlich auch bis Noah. Natürlich auch bis Abraham. Natürlich auch bis König David. Und aus dieser Linie ist Jesus Christus gekommen. Warum schreibt Lukas im Neuen Testament, dass Jesus Christus auch von Adam abstammt? Um zu zeigen, dass er, der Sohn Gottes, in unsere Menschheit hineinkam. Er wurde Teil unserer Familie. Es gibt ja keine Rassen, wir sind alle eine Familie. Und er kam in diese Familie hinein. Warum? Die Bibel sagt, Gott hat die Welt so geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott ist Liebe, er liebt uns Menschen. Und er macht keine Unterschiede. Aber Gott ist auch heilig. Und wir wissen alle, dass wir uns in unserem vergangenen Leben verschuldet haben. Wir haben alle Gebote Gottes gebrochen. Und gewisse Dinge lasten sogar auf unserem Gewissen. Kannst du ein bisschen wegschieben, aber irgendwie ist es da. Und das trennt uns von Gott. Aber Gott ist gerecht und er müsste das bestrafen. Das ist ein Dilemma. Gott möchte uns nicht bestrafen, aber weil er gerecht ist, muss er uns bestrafen. Nun, in Apostelgeschichte 17, 30 sagt Paulus, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, das ist die ganze Zeit vom Turm von Babel bis Jesus Christus kam, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten Buße tun sollen. Das heißt, sie sollen ihre persönliche Schuld Gott bekennen und bereuen. Erstes Prinzip. Die Bibel sagt, wir sind von Gott getrennt durch unsere Schuld. Zwischen Gott und uns ist ein unüberbrückbarer Graben. Und wenn wir versuchen, durch Spenden und gute Projekte, irgendwie einfach freundliche Sachen, humane Sachen, diesen Graben zu überbrücken, die Bibel sagt, es geht nicht, wir schaffen es nicht. Und weil wir es nicht schaffen, das ist das Evangelium, kam Jesus Christus von oben. Er ist die Brücke und hat diese Kluft überbrückt. Und zwar so, dass er ein wirklicher Mensch wurde, damit er als Mensch für Menschen die Strafe stellvertretend auf sich nehmen konnte. Er wollte sich am Kreuz mit uns identifizieren und das, was wir verdient haben in Ewigkeit, auf sich nehmen. Und dieses Erlösungswerk am Kreuz ist vollendet. Jesus Christus ist gestorben, aber am dritten Tag auferstanden. Und nun sagt die frohe Botschaft, jeder, ob er ein Winto-Indianer ist oder ein Erlensbacher oder ein Chinese oder was auch immer, wenn er seine Schuld Gott bekennt, bereut und glaubt, dass Jesus Christus als Mensch für uns Menschen, aber, was wir persönlich ausdrücken, für mich persönlich gestorben ist, dann identifiziert Gott uns mit Jesus Christus, rechnet seine Strafe, sein Leiden uns an und vergibt uns. Das ist das Prinzip Erlösung durch Stellvertretung. Es ist ein gewaltiges Drama, die Menschheitsgeschichte. Zu sehen, wir sind eine Familie und wir haben alle das gleiche Problem, das Schuldproblem. Und ich sage, das haben auch diese Indianer, die ich da kennengelernt habe aus dem Urwald von Kolumbien, die hatten das gleiche Problem. Ich habe auch gesehen, wir sind schuldige Menschen. Und die haben Vergebung gefunden. Und ganz viele Karen sind Christen geworden. Die haben erkannt, ja, dieser Gott, von dem wir wussten, von unseren Vorfahren, der vergibt uns und gibt uns die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Eben, jeder ist eingeladen. Aber das Wichtige ist, ich habe gelesen aus Offenbarung 5, dass einmal Menschen gerettet werden aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation. Aber was die Bibel nicht sagt, ist, dass alle Menschen errettet werden. Obwohl Gott alle Menschen retten möchte. Aber es hängt von uns ab. Wir müssen die Entscheidung fällen. Und das ist nicht so eine oberflächliche, das ist eine radikale Entscheidung. Das ist auch die Entscheidung, 180 Grad das Leben zu drehen. Aber es lohnt sich. Man meint vielleicht, ich verliere. Man verliert gar nichts, man gewinnt nur. Ja, der ist ein Narr. Der meint eben, er würde da verlieren. Er gewinnt alles. Aber es ist unsere persönliche Entscheidung. Und das ist mein Wunsch, dass jeder, der hier ist, welche Stammbaum er auch hat, völlig egal, sagen kann, ich gehöre zu dieser Familie. Aus allen Stämmen und Sprachen, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt worden sind. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir wollen noch zum Schluss zusammen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir die Bibel haben. Dieses Buch, das auch über der Wissenschaft steht und die Wissenschaft korrigieren musste. Herr Jesus, aber du hast uns dieses Buch nicht gegeben, um einfach interessante Dinge zu wissen, sondern um den Weg zurück zu Gott zu erfahren. Und wir danken dir, dass wir uns heute Abend zusammen Gedanken machen durften, wie man Frieden mit Gott bekommt durch dich. Und so möchte ich dich auch bitten für all die Menschen unter uns, die sich in dieser Sache noch nicht entschieden haben, dass du ihnen hilfst, dass sie wirklich diese wichtigste Entscheidung nicht hinausschieben, sondern wirklich zu dir kommen, mit ihrer Schuld und die Vergebung in Anspruch nehmen, weil du am Kreuz alles gut gemacht hast. Du bist gestorben und auferstanden und du hast einen wunderbaren Rettungsplan gemacht für eine verlorene Menschheit. Gepriesen seist du dafür. Amen. Amen. Ja.